Mehr als 6,8 Millionen Menschen sind weltweit mit dem Coronavirus gestorben. Die Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie stecken vielen von uns noch in den Knochen. Und auch auf multilateraler Ebene wird beraten, was gut lief, was schlecht lief und wie wir uns für die nächste Pandemie wappnen können. Deswegen sprechen wir heute über die Verhandlungen zum Pandemieabkommen und zu den internationalen Gesundheitsvorschriften in der Weltgesundheitsorganisation. Und dafür begrüße ich einen ganz besonderen Gast, Hermann Gröhe, Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, stellvertretender Vorsitzender auch der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaliger Bundesminister für Gesundheit. Herzlich willkommen, Herr Gröhe.
Herzlichen Dank. Ich freue mich auf ein Gespräch zu einem ganz wichtigen Thema.
Mein Name ist Marcel Schmidt und das ist der Multipod.
Multipod. Der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.
Herr Gröhe, die Verhandlungen zu den internationalen Gesundheitsvorschriften sind ja gerade erst abgeschlossen worden. Sie waren dabei, Sie waren auf der 77. Weltgesundheitsversammlung. Wie bewerten Sie diese Ergebnisse?
Unter ganz schwierigen Bedingungen ist der Weltgesundheitsversammlung im Mai ein großer Fortschritt im Bereich einer Stärkung der globalen Gesundheitspolitik gelungen. In nicht einfacher Zeit, wir erleben geopolitische Auseinandersetzungen rund um Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Konflikte im Gazastreifen infolge des schrecklichen Hamas-Terrors gegen Israel, Nord-Süd-Spannungen spürbar in vielen Bereichen und ein Multilateralismus, also eine verbindliche Zusammenarbeit der Weltgemeinschaft, der aus vielerlei Gründen unter Druck ist. Und da erstens zu erreichen, dass die internationalen Gesundheitsvorschriften gestärkt werden, weil es ausdrücklich auch um Pandemien, die Feststellung einer Pandemie geht, weil vor allen Dingen die Informations- und Abstimmungsverbindlichkeiten zwischen den Ländern gestärkt werden, ist eine gute Antwort. Erstens, die Völkergemeinschaft will aus Corona lernen und zweitens, der Multilateralismus ist handlungsfähig. Und dass man beim Pandemievertrag zwar noch nicht die Ziellinie erreicht hat, aber doch sehr ehrgeizig gesagt hat, die offenen Fragen müssen bis zur nächsten Weltgesundheitsversammlung spätestens geklärt sein. Und da auch schon viel erreicht wurde auf dem Weg zu einer Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur, wie man sie nennt, das sind zwei ganz, ganz wichtige Fortschritte, für die man nur Glückwunsch sagen kann an die WHO-Generaldirektor Dr. Tedros, aber auch an alle diejenigen, die für die Mitgliedstaaten verhandelt haben.
Was bedeutet denn diese Einigung in den Verhandlungen jetzt konkret für die Länder?
Also die Länder haben jetzt eine Zeit zu überprüfen, 10 Monate lang, ob sie dieser Erweiterung der internationalen Gesundheitsvorschriften beitreten, dies dann auch entsprechend in nationales Recht umzusetzen und damit auch die gestärkten Verbindlichkeiten in der Zusammenarbeit einzugehen. Das wird in Deutschland auch bedeuten, dass ein entsprechendes Bundesgesetz zu den internationalen Gesundheitsvorschriften angepasst werden muss. Und der entscheidende Vorteil ist, dass es erstens darum geht, deutlicher zu machen, was macht eine grenzüberschreitende globale Gesundheitsgefahr aus, die auf einer ansteckenden Krankheit beruht, die Gesundheitssysteme überfordert, schwere soziale und ökonomische Folgen hat, die in mehreren Weltregionen wirklich dokumentieren, es ist ein globales Geschehen. Also Klarheit darüber, was ist Pandemie? Das Zweite, was ganz wichtig ist, wir leben und viele Leugner der Notwendigkeit globalen Gesundheitsschutzes missachten dies. Wir leben auch in der Wirksamkeit unserer nationalen Gesundheitspolitik von einer gesicherten, möglichst schnellen Informationsweitergabe. Darüber haben wir ja auch im Hinblick auf das Coronavirus gestritten. Also eine Stärkung der Informations- und Abstimmungsverpflichtungen ist hier ganz wichtig. Und das gilt es jetzt dann in nationales Recht umzusetzen, mit Leben zu füllen, auch klar gegenüber der WHO zu benennen, wer in der nationalen Regierung sozusagen die verantwortliche Stelle dafür ist, den eigenen Verpflichtungen gerecht zu werden. Also wir stärken unsere Fähigkeit auch in Deutschland zur Abwehr von Gesundheitsgefahren, indem wir uns verlässlicher mit anderen verabreden uns über Informationen schnellstmöglich auf dem Laufenden zu halten.
Jetzt hört man raus, dass Sie den ganzen Verhandlungen sehr positiv gegenüberstehen, mit den Ergebnissen im Großen und Ganzen auch zufrieden sind. Nun gibt es ja auch viele kritische Stimmen und ich möchte sagen auch Falschinformationen rund um das Pandemieabkommen und auch um die internationalen Gesundheitsvorschriften. Woran liegt das? Woher kommen diese kritischen Stimmen? Womit hat das zu tun, Ihrer Meinung nach?
Also das war ein großer Fortschritt. Ich hätte mir auch jetzt schon eine Einigung über ein Pandemieabkommen gewünscht. Aber sie sind eben nicht, wie einige Gegner jeder globalen Gesundheitspolitik behaupten, gescheitert, sondern es gibt einen ehrgeizigen Plan, die noch offenen Fragen anzugehen. Die Kritik speist sich zum einen aus der Leugnung von globalen Gesundheitsgefahren. Es gibt eben die immer noch von der sogenannten Corona-Pandemie schwadronieren und die so tun, als gäbe es solche Gefahren eigentlich gar nicht. Und denjenigen, die generell Multilateralismus, also die Idee, die Völkergemeinschaft im System der Vereinten Nationen auf Regeln zu stützen und nicht nur von Fall zu Fall zu sagen, wer sind die, die mit einer gemeinsamen Idee vorangehen. Also die, die ohnehin sagen, eigentlich kannst du das alles in New York, in Genf, in Wien, in Addis Abeba zumachen, die Völkergemeinschaft braucht das nicht. Die missbrauchen die Notwendigkeit verbindlicherer internationaler Abstimmungen dazu, in einer nationalen Aufwallung im Grunde den nationalistischen Aufwallungen, den Multilateralismus insgesamt in Zweifel zu ziehen. Dahinter steckt eine Vorstellung von nationaler Souveränität, die bei vielen Krisen Blödsinn ist. Das Weltklima können Sie nicht mit einer deutschen, einer niederländischen oder einer algerischen Politik, sondern nur mit globalen Anstrengungen bekämpfen. Und eine globale Gesundheitsgefahr zeichnet sich dadurch aus, dass sie grenzüberschreitend ist. Auf ein weltweit sich ausbreitendes Virus mit nationaler Abschottung reagieren zu wollen, verrät vor allen Dingen eins, nämlich keine Ahnung vom Thema zu haben. Das heißt, dieses Verbundenheit von nationalen Anstrengungen und internationaler Abstimmung. Und wissen Sie, mich empört es regelrecht, wenn in diesen Schwurbeleien dann von einer sogenannten Gesundheitsdiktatur die Rede ist. Globaler Gesundheitsschutz schützt Freiheit und Leben. Ich bin noch aufgewachsen mit Pockenimpfung, mit der Angst vor Kinderlähmung, Polio, dass 12 Jahre, nachdem es einen globalen Kraftakt gab, Pocken mit einer globalen Impfkampagne zu Leibe zu rücken, 1979 die Weltgesundheitsorganisation sagen konnte, die Pocken sind ausgerottet, dass Kinderlähmung heute nur noch in ganz wenigen Ländern der Welt existiert, sind Beispiele für Riesenerfolge. Und wer das nicht glaubt, wer sich im Herbst gegen Grippe impft, der lebt davon, dass es eine international verlässliche Abstimmung über die Veränderungen sozusagen der Gefahrenquelle des Grippevirus gibt, damit die Impfstoffe entsprechend angepasst werden können. Sonst nützt die schönste Impfkampagne im eigenen Land gar nichts. Und deswegen diese Zweifel speisen sich zum Teil aus einer unsachlichen Abwehr jeder Form von internationaler Verbindlichkeit, aus einer völlig aus der Zeit gefallenen Vorstellung von nationaler Souveränität und aus der Leugnung überhaupt der Größe von Gesundheitsgefahren, zum Teil kombiniert mit einer großen Skepsis überhaupt gegenüber medizinischem Fortschritt, sogenannter Schulmedizin, der Pharmaindustrie oder was auch immer. Also eine Leugnung der Segnungen der modernen Medizin, der man entgegentreten kann, ohne nicht auch zu sagen, ja, es gibt Fehler, wo Menschen moderne Instrumente einsetzen. Es gibt vielleicht auch Unterschätzungen oder Überschätzungen von Gefahren. Es gibt Fehlverhalten auch im Hinblick auf wirtschaftliche Interessen von Pharmaunternehmen. Aber alle das wird man nicht mit Verschwörungstheorien zum Leib rücken. Und wer den Multilateralismus ernsthaft kritisiert und sagt, was hat die WHO bei Corona falsch gemacht, der muss am Ende eher zu ihrer Stärkung kommen, zu mehr Verlässlichkeit und nicht zu ihrer Schwächung.
Ja, also die Einigung über die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften auch als Sieg des Multilateralismus über nationale Alleingänge. Neben diesem erfolgreichen Abschluss der internationalen Gesundheitsvorschriften ging es ja auf der Weltgesundheitsversammlung auch um das Pandemieabkommen. Wie sieht es da mit Fortschritten aus, Herr Gröhe?
Das Pandemieabkommen hatte es schwerer, weil es um ein neues Werk ging und nicht um die Weiterentwicklung bestehender Vorschriften. Und es war auch ehrgeizig, an beiden Baustellen gleichzeitig zu arbeiten. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass es eher gelungen ist, ein bestehendes Rahmenwerk weiterzuentwickeln. Die Idee eines Pandemieabkommens stand insofern unter einer Belastung, als es vielfach leider auch in wichtigen Ländern wie der USA eine völlig aufgeheizte Diskussion gab, die sozusagen so tat, als könnte damit in Bürgerrechte durch eine internationale Struktur eingegriffen werden. Da war viel Unsinn unterwegs und gleichzeitig gab es den ernstzunehmenden Streit darüber, wie wir bei der Notwendigkeit, Gegenmaßnahmen gegen Gesundheitsgefahren nur entwickeln zu können, wenn man international zusammenarbeitet, dann auch zu sagen, die Gegenmaßnahmen, beispielsweise ein Impfstoff, beispielsweise Tests, beispielsweise auch Medikamente, die eine Krankheit zu heilen vermögen, dann auch fair vor allen Dingen denen zur Verfügung zu stellen, die sie in besonders Notwendigkeit brauchen. Und der globale Süden hat hier sehr hart dafür gerungen zu sagen, wir wollen eine Fairness-Zusage, kostenlose oder sehr vergünstigten Zugang zu Medikamenten. Es gab das Ringen um die aus meiner Sicht notwendigen Erhalt des Patentschutzes. Auch damit es zu Forschungsanstrengungen kommt, bedarf es anschließend eines Schutzes des geistigen Eigentums. Und das in eine gute Balance zu bringen, da ist man in vielem schon sehr weit aufeinander zugegangen. Insofern hätte man sich gewünscht, dass man auch den letzten Schritt geht. Aber das Wichtige ist, dass jetzt erstens eine Reihe von Punkten abgearbeitet wurden. Zweitens, dass eine Annäherung in den noch offenen Fragen, beispielsweise Informationsaustausch verbunden mit Fairnesszusagen bei dem Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen gelungen ist und das verbunden wurde mit dem ehrgeizigen Plan, gelingt es schneller mit einer Sonderweltgesundheitsversammlung spätestens, aber mit der nächsten regulären im Mai 2025 dann die Verhandlungen abzuschließen. Das gibt uns auch im eigenen Land die Gelegenheit, auf Kritik zu reagieren. Noch einmal das Wichtige ist, was auch global die Diskussion bestimmt hat. Die WHO bekennt sich klar zum Schutz der Menschenrechte. Sie bekennt sich klar zur Bedeutung, zur zentralen Bedeutung nationaler Gesundheitspolitiken. Die entscheiden über gesetzliche Maßnahmen. Und in einem Rechtsstaat wie Deutschland, denken wir an die Corona-Pandemie, kann jede einzelne behördliche Maßnahme, eine Gaststätte, die geschlossen wird, eine Ausgangssperre, die verhängt wird, von Gerichten überprüft werden. Das heißt, selbstverständlich gibt es kein Durchgriffsrecht, gibt es keine Detailtiefe, wonach die WHO sagen kann, weltweit gibt es eine Maskenpflicht oder anderes mehr, sondern es geht darum, den nationalen Maßnahmen Wirksamkeit zu geben, indem sie international abgestimmt erfolgen. Und da haben wir jetzt eine Zeit von einem knappen Jahr vor uns, die wir auch in den eigenen Ländern nutzen können. Wir hätten uns gewünscht, dass der Deutsche Bundestag dazu eine klare Position bekennt. Wir haben sie als CDU-CSU-Fraktion eingebracht, auch gegen einen verschwörungstheoretischen Antrag der AfD. Leider hat sich die Ampel nicht darauf verständigen können, mit uns gemeinsam etwas zu beschließen. Denn ich hätte mir gewünscht, dass der Vorwurf einer Entmachtung nationaler Parlamente auch vom Deutschen Bundestag selber zurückgewiesen wird. Wir sollten da im Vorfeld der Einigung, von der ich zuversichtlich hoffe, dass sie kommt, auch nochmal im deutschen Parlament einen Anlauf machen.
Jetzt haben Sie Deutschland gerade schon angesprochen. Deutschland und der EU ist ja das Mandat erteilt worden für die Aushandlung dieses Pandemieabkommens. Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands und der EU bei diesen Verhandlungen?
Deutschland ist in den letzten Jahren auch unter Stressbedingungen zu einem der wichtigsten Hüter des Multilateralismus geworden. Das ist sicher auch ein großes Kennzeichen der Regierungszeit von Angela Merkel gewesen. Auch in der Corona-Pandemie sozusagen den zeitweisen Ausfall der USA und die Gegnerschaft der Trump-Administration zur WHO gleichsam auszugleichen, indem Deutschland auch seine finanziellen Beiträge, seine politischen Anstrengungen erhöht hat. Und ja, das ist gut, dass dies auch die Bundesregierung, die getragen wird von den Ampelfraktionen, im Grundsatz so fortgesetzt hat. Wir haben links wie rechts an den Rändern eine Skepsis und auch unsachliche Kritik, vor allen Dingen bei den Verschwörungstheoretikern auf der rechtsradikalen Seite, aber einen doch starken deutschen Konsens und die Beiträge der Deutschen und der Europäer, und natürlich hatten auch andere Verhandlungsaufträge. Es ist nicht so, dass es da sozusagen eine bevorrechtigte Stellung gegeben hätte, aber Deutschland war wesentlich schon daran beteiligt, dass im September 23 die Staats- und Regierungschefs sich in New York zur Notwendigkeit eines Pandemieabkommens bekannt haben und die EU-Position, die von Deutschland wesentlich geprägte EU-Position, ist auch für die Überwindung von zum Beispiel Spannungen zwischen dem globalen Süden und den Industrienationen von herausragender Bedeutung. Und mein Eindruck ist, dass die Bundesrepublik Deutschland schon für dieses Markenzeichen des Bekenntnisses zum Multilateralismus und zur globalen Gesundheitspolitik auch in der Weltgemeinschaft Respekt erfährt. Und insofern bin ich auch sehr dankbar für das, was etwa von den europäischen und deutschen Verhandlerinnen und Verhandlern in Genf konkret auf den Weg gebracht wurde.
Und trotzdem ist das Pandemieabkommen noch nicht abgeschlossen worden. Deswegen zum Abschluss meine Frage an Sie, Herr Gröhe. Glauben Sie, dass die Verhandlungen in Zukunft noch erfolgreich abgeschlossen werden können und dass wir dann am Ende ein umfassendes Pandemieabkommen sehen werden?
Das hoffe ich sehr, bin auch zuversichtlich. Wir müssen aufpassen, das gilt nicht nur in der globalen Gesundheitspolitik, aber das gilt häufig in internationalen Fragen, dass wir nicht im Erschrecken über eine Krise zu politischen Maßnahmen aufrufen und dann verblasst die Erinnerung an die letzte Pandemie und andere Themen treten in den Vordergrund. Zudem gibt es gewaltige Gefahren, die selten die Schlagzeilen bestimmen, etwa die nachlassende Wirksamkeit von Antibiotika durch Fehlgebrauch, sogenannte Antibiotikaresistenzen und damit unsere Fähigkeit, bestimmte Krankheiten zu bekämpfen, setzt voraus, dass wir unsere örtlichen nationalen Maßnahmen von der Krankenhaushygiene bis hin zur Forschungsanstrengung einbetten in internationale Maßnahmen. Und insofern ist es wichtig, jetzt auch dass ein Fenster der Gelegenheit, die Lehren von Corona noch vor Augen zu haben, zu nutzen. Man darf nach dem Brand nicht vergessen, dass die Feuerwehr besser ausgestattet werden muss, sondern muss in Friedenszeiten in die Feuerwehr, in ihre Technik, in die Übungen der Mannschaften investieren, damit man nicht vor der nächsten Pandemie wieder erschreckt sagt, wir hätten uns doch noch besser vorbereiten müssen. Insofern, es gibt Dringlichkeit. Wir sehen auch jetzt immer wieder, dass weltweit es Berichte gibt, die zeigen, es kann auch schnell wieder zu pandemischen Herausforderungen kommen. Und deswegen ist es gut, wenn man jetzt ein Jahr intensiv verhandelt, wenn man auch in die Verlängerung geht, weil man sich davon ein besseres Ergebnis erhofft. Aber wir sollten jetzt wirklich den Schritt machen, aus der Corona-Pandemie Lehren zu ziehen. Und deswegen, ja, wir brauchen das Pandemieabkommen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass dies gelingt, bis zur Weltgesundheitsversammlung im nächsten Jahr.
Also multilaterale Entscheidungsfindungen bleiben kompliziert, bleiben schwierig, aber sie sind weiterhin möglich und auch Deutschland kümmert sich darum, dass wir zu einer Einigung kommen. Lieber Herr Gröhe, vielen Dank für Ihre wertvollen Einblicke in dieses Thema, das ja so wichtig ist, aber das trotzdem relativ wenig mediale Aufmerksamkeit erfährt, auch weil es so komplex ist. Vielen Dank für Ihre Einblicke hier im Multipod der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und bis bald.
Herzlichen Dank. Und ich danke der Konrad-Adenauer-Stiftung für ihre Arbeit an der Verteidigung und Erklärung des Multilateralismus. Das geschieht in Berlin und an vielen Orten. Das geschieht aber in besonderer Weise auch dank unserer Teams in Genf, in New York, in Addis Abeba und in Wien beispielsweise. Und der Multilateralismus unter Druck braucht solche Erklärer und solche Verteidiger. Herzlichen Dank für diese Arbeit.
Danke. Auch dieses Lob nehmen wir natürlich sehr gerne auf. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.